Ich habe mit dem Thema Kultur, Philosophie, Religion, Buddhismus, Rezeption ein Beispiel für interkulturelles Philosophieren, Fragezeichen, mich natürlich von vornherein in eine prekäre Situation gebracht, weil ja natürlich zunächst das Verhältnis von Kultur, Philosophie und Religion geklärt werden muss. Und dieses alleine...
Muss oder müsste?
Muss. Weil man muss ja... man muss ja wissen, wovon man spricht. Mindestens muss es vorläufige Definitionen davon geben, wenn man nicht einfach blindlings irgendwelche Worthülsen verwenden möchte oder davon ausgeht, dass, wenn man nur lang genug davon spricht, die Leute vielleicht eh schon im Laufe der Zeit verstehen, was man meint. Das kann auch der Fall sein, aber so viel Zeit hat man bei einem Vortrag nicht. Außerdem ist es nicht wirklich befriedigend, weil ich sehe das Ganze, und das möchte ich gleich mal auch vorweg sagen, auch als ein Projekt an, das sozusagen noch keine wirklich vollendete Form hat. Ich dachte eigentlich, als ich das begonnen habe, dass es ein klares Ende nimmt. Ich habe dann gemerkt, beim Fortlauf der Ereignisse, so klar, wie ich dachte, dass das Ende sein kann, ist es nicht, aber Sie werden es ja merken. Ich habe das Ganze in drei Teile gegliedert. Das eine ist, dass ich mal versuche, einen theoretischen Anlauf zu nehmen und zu klären, wie ich mir das Verhältnis von Kultur, Philosophie und Religion für diesen Zweck der Übung vorstelle. Also das möchte ich auch sagen, ich schränke das ein. Ich habe einfach Definitionen gewählt oder Zugangsweisen gewählt, die es mir leichter machen, in ein Gespräch oder in eine Analyse einzutreten. Das Zweite ist, dass ich versuchen möchte, das zumindest teilweise an der Geschichte des Buddhismus im Westen darzustellen, in bestimmten Schwerpunkten. Und das Dritte ist, und das hoffe ich, komme ich auch noch dazu, was passiert, wenn ein und dieselbe Person in zwei verschiedene Kulturkontexte gerät, die beide normative Ansprüche stellen an die Person. Weil dann wird es ja wirklich, also dann ist die Frage, was passiert dann? Gut. Wenn man den Begriff Kultur ansieht, dann landet man dann selbstverständlich sehr rasch bei der römischen Herkunft und bei dem Faktum, dass es erst bei Herder ein eigenständiger Begriff wird. Bis dahin gibt es immer einen Genitiv dazu, der genau angibt, was jetzt hier eigentlich gepflegt wird und kultiviert wird. Und mit Herder eben, und das gehört im Grunde mit zu der Geschichte, aber wird hier nicht weiter reflektiert, entsteht der Begriff Kultur als ein eigenständiger Begriff, der sowohl die Lebensgestalt oder die Gestalt als auch die Entwicklungsprozesse von Nationen, Völkern und Gemeinschaften bezeichnet. Wenn man dann sich das 19. und 20. Jahrhundert die Kulturgeschichten ansieht, dann entdeckt man rasch, dass diese Kulturgeschichten immer zeigen wollen, worum es geht und wofür man sich einsetzt. Das heißt, man versucht Werte und Haltungen zu zeigen, die in einer Gesellschaft realisiert werden. Wobei sich eben dann auch sehr rasch in der Reflexion herausgestellt hat, dass das immer geschehen muss und geschieht von einem eigenen Standpunkt her. Das heißt, dass also einerseits Bewertungen notwendig sind und dass es immer relativ ist, im Sinne ist bezogen auf etwas. Das ist ein unbefriedigender Zugang, wenn man damit konfrontiert ist, dass bei Kultur im Grunde nur von verschiedenen Stilen oder Werten die Rede ist und man normativ nicht so leicht einen Zugang findet, um hier argumentieren zu können. Ich habe für diesen Zugang, für diesen Ansatz, den ich hier gewählt habe, daher einen Versuch, die Wissenssoziologie etwas mitzubenützen als eine Möglichkeit, Klärungen anzunähern, also nicht Erklärungen abzuliefern, sondern Klärungen zu liefern, was passiert eigentlich, wenn Kultur, Philosophie und Religion zusammentrifft. Was hat das überhaupt miteinander zu tun, weil das ist ja bei uns auch nicht so einleuchtend. Und zum Zweiten, was passiert, wenn zwei verschiedene Kulturen, Philosophien, Religionen zusammentreffen, im Fall des Buddhismus und der westlichen Tradition. Mit aller Problematik, die solche Generalisierungen so an sich haben, aber auf das komme ich noch. Wenn man sich das von einer wissenssoziologischen Seite her betrachtet, dann kann man sagen, Werte sind institutionelle Ordnungen oder resultieren aus institutionellen Ordnungen, die sowohl die Rollen als auch den Lebensstil als auch die Wissenszuteilung in einer Gesellschaft regeln. Und zwar so, dass die internalisiert sind in dieser Gesellschaft. Und die und das sind pragmatische Imperative, die die Würde des Normativen bekommen. Und das ist dann ein Wert. Ich sage nochmal, das ist ein Versuch, sich dem anzunähern auf irgendeine Weise. Wenn man jetzt versucht, Religion auf diesem Wege zu definieren, glaube ich, kann man einige Probleme, die sonst bei dem Thema Religion auftreten, umgehen. Denn wenn ich Religion definiere als das, was mich unbedingt angeht, oder als eine Frage, ob man sich auf Gott oder Götter bezieht oder nur ganz vage auf Transzendenz, dann gerät man in verschiedene Probleme, vor allem dann, wenn es um den Buddhismus geht, weil der Buddhismus von den abendländischen Mustern, von denen die meisten Definitionen von Religion her bezogen sind, abweicht. So dass ich einen eher von der Wissenssoziologie her geprägten Zugang gewählt habe und einen zweiten, der ganz klar davon kommt. Das eine ist, glaube ich, man kann Religion als eine Form von Kontingenzbewältigung mit Transzendenzverweis und Anspruch sehen. Und dann kann man sagen, Religion ist ein System von Überzeugungen und Handlungen, durch welche eine Gruppe von Menschen sich mit den letzten Problemen des menschlichen Lebens ringt. Religion drückt die Weigerung aus, vor dem Tod zu kapitulieren, aufzugeben angesichts der Enttäuschung. Sie weigert sich, Feindseligkeiten zu gestatten und die menschliche Gemeinschaft zu zerstören. Die Qualität religiöser Existenz beinhaltet zwei Dinge, nämlich erstens den Glauben, dass das Übel, der Schmerz, die Verwirrung, das Unrecht fundamentale Tatsachen des Lebens sind und zweitens ein System von Praktiken und damit verbundenen geheiligten Überzeugungen, die die Gewissheit ausdrücken, dass der Mensch letztlich von dieser Tatsache erlöst werden kann. Das ist ein Versuch, mich dem anzunähern. Ein zweiter, den ich im weiteren Verlauf hauptsächlich benutzen werde, aber ich werde auch auf den ersten Bezug nehmen, ist, man kann Religion als einen Ausdruck von Legitimationswissen und symbolischer Sinnwelt sehen. Darunter versteht man, dass ein kollektiver Wissensbestand, der sich über Generationen angehäuft und in Zeichensystemen sedimentiert und objektiviert hat, so zusammengefasst wird, also in einem gewissen Abstraktionsniveau auch, in ein gewisses Abstraktionsniveau gebracht wird, dass eine Art des Wissens entsteht, das eine Ordnung in die subjektive Einstellung zur persönlichen Erfahrung bringen kann. Das heißt, ich kann Erfahrungen, die in ganz verschiedene Wirklichkeitssphären gehören, durch Einbeziehung in eine dieselbe überwölbende Sinnwelt integrieren. Dazu gehören zum Beispiel die ganzen Fragen von Grenzerfahrungen aller Art, Träume und Wahnsinn, aber auch Widersprüche in der Gesellschaft, wenn zum Beispiel in einer Familie Konflikte auftreten und diese Konflikte gelöst, also auf, zum Beispiel auf gewalttätige Weise gelöst werden, kann man, indem man eine entsprechende symbolische Sinnwelt einführt, unter Umständen eine Art von Legitimation erwirken. Also zum Beispiel, dass der Cousin zweiten Grades einem anderen Totem angehört als die Familie, der das Land gehört, und daher darf der, weil es also dann einen Konflikt zwischen den Totentieren gibt oder zwischen den Göttern gibt, kann sich der das dann aneignen. Das ist eine Möglichkeit, sowas dann so plausibel zu machen und zu erklären. Diese symbolischen Sinnwelten haben vor allem aber auch für die eigene Identität eine ganz wichtige Funktion und für die Frage nach dem Tod. Weil damit, dass ich das in einen großen Überbau hineinsetzen kann, indem ich mich auf einen Götterhimmel oder auf ja eben nicht mehr empirisch greifbare und legitim und einfach argumentierbare Bereiche beziehen kann, bekomme ich eine Ordnung, die in sich gesehen nicht mehr hinterfragt wird, weil sie einfach einverleibt ist und ein Teil meines Lebenszusammenhangs ist. Ich möchte mich auf das vorige Beispiel beziehen. Für ein Beispiel, das ich aus diesem Umfeld kenne, für Mädchen aus dem ehemaligen Jugoslawien zum Beispiel, ist Gewalt von Männern eine Form von Zärtlichkeit, weil sie einfach gewohnt sind, dass Männer mit Frauen nicht freundlich umgehen. Das heißt, wenn ein junger Bursche ein Mädchen zum Beispiel mit Feuerzeug anbrennt, ist das für die eine Form des, wird das gewertet als eine Form des Anbandelns. Was also niemand von den hier Anwesenden sich wahrscheinlich so einfach gefallen ließe, aber das ist das, was mir Sozialarbeiter erzählen. Sehr bestürzt, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Aber das hängt eben mit dem gesamten Gefüge zusammen, in das das eingebaut ist. Und das ist argumentativ nicht einfach einholbar. Das Problem, das entsteht, und ich muss das jetzt hier einfach sehr, sehr kurz machen, das Problem, das entsteht, Probleme entstehen, wenn diese symbolischen Sinnwelten brüchig werden. Ich kann das an einem Beispiel vielleicht zeigen. Da gibt es eine Geschichte von einem Buben, einem Tibeterbuben, der in der Schweiz aufwächst. Und der in der Schule auf die Frage des Lehrers, was denn der Blitz ist, sagt, also wir Tibeter sagen, das ist der Drachengott. Wenn der Großvater daheim sagt, wenn du deine Aufgaben nicht ordentlich machst, dann kommt der Drachengott und ist böse, sagt der Bub, aber das ist ja nur ein Blitz, das ist ja nur elektrische Energie. Das heißt, er wendet die verschiedenen symbolischen Wissenszusammenhänge, die ihm geläufig sind, an, je nachdem, wie er es braucht, um sich aus der Affäre zu ziehen. Kann er in der Schule nichts, nimmt er die tibetische Variante, die er erlernt hat, möchte dem Großvater erklären, dass er eigentlich lieber spielen gehen möchte, als Aufgabe machen, nimmt er die andere. Er lässt sich also nicht Angst machen. Das heißt, er bezieht sich hier offenkundig auf eine Instanz, die ich jetzt hier gar nicht näher bezeichnen kann, aber er ist jedenfalls in der Lage, argumentativ mit beiden symbolischen Sinnwelten geschickt umzugehen. Das ist bei Einzelpersonen einfach. Schwierig wird es, wenn das in einer ganzen Gesellschaft vorkommt. Wenn zum Beispiel religiöse Überzeugungen brüchig werden und andere Traditionen sich durchsetzen, dann ist die Frage, wie geht man miteinander um? Entsteht hier Häresie oder entstehen neue Theorien? Also wird hier mit Ausschluss gearbeitet oder mit Einschluss gearbeitet? Und besonders schwierig wird es eben, wenn zwei verschiedene Gesellschaften mit unterschiedlichen Geschichten und daher mit unterschiedlichen Sinnwelten aufeinandertreffen und es dann darum geht, wie diese beiden Welten miteinander zurande kommen.
Thank you.
das ist die Frage, die uns dann im Weiteren in Sachen Buddhismus beschäftigen wird. Aber vorweg noch zum Verhältnis von Kultur und Religion. Wenn man das Verhältnis von Kultur und Religion, das ja unabdingbar ist, zu betrachten, weil Religion und Philosophie ja immer nur in kulturellen Kontexten vorkommt, sich anschaut, dann ist es unter dem Gesichtspunkt der Legitimation von institutionellen Ordnungen betrachtet leicht, Kultur und Religion zu identifizieren oder nahezu zu identifizieren. Schwieriger wird es unter dem Aspekt der Kontingenzbewältigung, weil Kontingenzbewältigung die Person und die Entscheidung der Person intendiert, aber nicht unbedingt den kulturellen Kontext. Im Fall von Kontingenzbewältigung geht es um Angstbewältigung und diese Angstbewältigung ist sozusagen das Motiv für das Funktionieren von symbolischen Sinnwelten aller Sorten. Heißt, wenn eine symbolische Sinnwelt nicht mehr taugt zur Kontingenzbewältigung, ist das ein Motiv für Brüche. Mir fehlt noch das Dritte im Bunde, das ist die Philosophie. Und das ist natürlich besonders heikel, wie man weiß. Ich traue mich trotzdem, da einfach jetzt mal eine den Umständen angemessene, pragmatische Definition zu versuchen. Ich meine, dass Philosophie, wenn man sie betrachtet, nicht nur in ihren Erscheinungsformen in Europa, sondern auch in Asien und Afrika und Lateinamerika, dass man davon ausgehen kann, dass Philosophie sich von einem Mythos zum Beispiel dadurch unterscheidet, dass hier methodisch gefragt wird und dass durch diese methodischen Fragen symbolische Sinnwelten konstruiert und vor allem meistens rekonstruiert werden und in der Rekonstruktion verändert werden. Klassisches Beispiel, das Verhältnis von Hegel und seinen Nachfolgern. Um irgendein bekanntes Beispiel aus der Philosophiegeschichte zu nehmen, das vielleicht nicht das glücklichste aller Beispiele ist, aber nur um irgendwie das anzudeuten. Wenn man sich jetzt näher die Sache ansieht, welche Fragen hier wichtig sind in diesem Zugang eines methodischen Fragens, dann sind das erstens Fragen nach den Kategorien, mit denen Wirklichkeit erfasst wird. Das können unsere traditionellen abendländischen sein, das könnten aber auch zum Beispiel Kategorien wie Yin und Yang sein, also phänomenale Beschreibungen, die verallgemeinert werden. Es geht also einfach um Einteilungskriterien der Wirklichkeit. Dann gibt es aber noch, und da möchte ich gern wohl wissen, dass das vielleicht in Graz nicht so gut ist, aber ich weiß es nicht, mir hat das einfach eingeleuchtet, den Ausführungen von Peter Strasser folgen. Der meint, dass Fragen, dass es metaphysische Fragen gibt und dass metaphysische Fragen vor allem solche sind, die danach fragen, ob es zum Beispiel nur ein richtiges System von Kategorien gibt oder mehrere. Die überhaupt danach fragen, was denn diese Kategorien eigentlich sind. Das ist ein Bereich. Die zweitens nach dem Verhältnis von Geist und Körper fragen. Fragen, die man zum Beispiel in der buddhistischen Philosophie genauso findet wie in unserer Philosophie, in der westlichen Philosophie. Die Frage nach der Außenwelt oder ob diese Welt da außerhalb von uns nur eine Illusion sei, ebenfalls Fragen, die sich überall finden. Fragen nach dem Wesen von Raum und Zeit. Fragen nach dem, was eine Person, ein Mensch ist. Fragen nach der Willensfreiheit bzw. auch den Handlungsfolgen. Fragen, ob es überhaupt so etwas wie Werte gibt, ob das Leben Sinn hat, was mit dem Tod ist, mit Gott und mit den Grenzen der Welt. Alles das sind metaphysische Fragen, die versuchen, so meine ich für diesen Ansatz, eine symbolische Sinnwelt zu beschreiben, aber nicht mit Mitteln des Erzählens, sondern mit Mitteln des Argumentierens. Es geht aber in jedem Fall darum, eine geordnete Sinnwelt zu erzeugen. Und ich denke, dass man, und es gibt natürlich sehr unterschiedliche Niveaus von solchen Ansätzen. Gut, ich möchte das aber jetzt hier mal weglassen, weil sonst jetzt gerate ich in eine andere Diskussion hinein. Wichtig ist allerdings eines, dass es innerhalb einer Gesellschaft sowas gibt wie einen Basiskonsens über das, was die Wirklichkeit anlangt. Das heißt, wir müssen hier keine Diskussion abhalten darüber, ob es den Drachengott gibt oder nicht, nehme ich mal an. Vielleicht stimmt es nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass in einer westlichen Gesellschaft es ganz selbstverständlich ist, dass man solche Diskussionen nicht halten muss. Man muss mal sehen, in welche Situation hinein der Buddhismus, die Buddhismusrezeption kommt. Der Buddhismus kommt in den Westen, ich rede jetzt nur von der Neuzeit und nicht von dem, was in der Antike und im Mittelalter bekannt war, der kommt in den Westen in eine Situation, wo es einen Bruch im Legitimationswissen gibt. Also in diesem Orientierungssystem. Das ist die Aufklärung. Man kann natürlich Brüche immer vorher auch schon feststellen, aber hier passiert ein ganz klarer Bruch, weil plötzlich klar unterschieden wird zwischen Religion und Philosophie. Die Diskussion zwischen hier Religion und da Philosophie, dass das möglicherweise wie Feuer und Wasser sei, ist, und dass die Philosophie ihrerseits die Religion kritisiert, ist etwas, was innerhalb der Aufklärung passiert und setzt zugleich voraus, dass bestimmte Fragen, die bis dahin relevant waren, aufgegeben werden. Aber vielleicht kann man da noch, ich möchte es jetzt anders sagen, es geht eigentlich, der wesentliche für den weiteren Ablauf der Überlegungen ein wichtiger Punkt ist, dass mit der Aufklärung und mit der Religionskritik der Aufklärung eigentlich eine Kritik am Verfahren der Objektivierung von gesellschaftlich relevantem Wissen passiert. Das heißt, es gibt nur noch eine ganz bestimmte Art von Erfahrung als einzige Erkenntnisquelle und Metaphysik im Sinne einer vorausgesetzten Wertigkeit der Welt unterliegt einem uneingeschränkten Diskurs und wird nicht mehr akzeptiert von vornherein als naturgegeben, gottgegeben, wie auch immer. Dafür kommt ein neues Legitimationswissen, das sich bestimmt aus Naturwissenschaft, aus Technik und aus Ökonomie, also aus dem Zusammenspiel dieser drei Faktoren. Auch das kann man natürlich noch weiter ausführen, aber das wird einfach für zu weit. Gut, in diese Situation kommt der Buddhismus in den Westen. Beginnt das Problem natürlich damit, dass allein der Buddhismus als Buddhismus bereits eine westliche Kreation ist. Was ich im Folgenden versuche, ist einfach zu zeigen, wie erstmal eine Entität einer anderen Kultur konstruiert wird und wie dann Schritt für Schritt oder einige Schritte dessen, wie das dann mit dem Legitimationswissen, das es hier gibt, zusammengebracht wird. Das Problem beginnt eben mit dem Wort Buddhismus, denn Buddhismus ist eine Kreation der Engländer, ungefähr um 1830, die damit endlich ein Wort finden, womit sie die verschiedenen Varianten von Religion, die sie in China, in Südostasien und Indien und Nepal finden, zusammenfassen können. Tatsächlich gibt es Buddhismus in den einzelnen buddhistischen Ländern vorher nicht. In Japan zum Beispiel gibt es nur verschiedene Schulen, die sich selber als verschiedene Schulen bezeichnen, aber dass diese Schulen sich als buddhistische Schulen bezeichnen, passiert erst um die Wende zum 20. Jahrhundert, weil sie dann plötzlich unter dem Eindruck der Kolonialherren und imperialistischen nicht nur das, also einfach in der Konkurrenz zu den westlichen Kolonialmächten beginnen, sich selbst als Buddhisten zu verstehen und sowas wie einen buddhistischen Katechismus formulieren, der schulübergreifend ist. Das heißt, die Differenzen in der Kultur, die vorher bis zu blutigen Auseinandersetzungen geführt haben, weil es zwischen den einzelnen Fraktionen der buddhistischen Tradition in Japan, also da die halt auch Machtplätze eingenommen haben, tatsächlich manchmal sehr, sehr, sehr heftige Auseinandersetzungen gab, also vor allem zwischen Jodo Shinshu und Zen-Buddhismus, weil der Zen-Buddhismus mehr auf der Seite der Herrschenden war und die Jodo Shinshu zum Teil versucht hat, Alternativmodelle der Herrschaft zu entwickeln, mehr oder minder glaubwürdige. Das plötzlich verschwindet alles. Und anstelle dessen tritt gemeinsam etwas, was man als Buddhismus bezeichnet und wo man sich sozusagen gemeinsam auf Werte verpflichtet. Das geschieht eben durch den Einfluss der Europäer und der Amerikaner und unter der Voraussetzung, dass das Wort Buddhismus überhaupt einmal gefunden worden ist. Es ist das Wort selber ja, also sagt ja schon, dass es ein europäisches Wort ist, es bezieht sich auf Buddha und hängt dann ein Ismus dran. Nicht? Buddha ist sozusagen der einigende Fokus. Was Ähnliches kann man für den Hinduismus feststellen, was dann noch viel gravierender ist, weil der Hinduismus im Unterschied zum Buddhismus noch viel divergenter ist und überhaupt jeder Art von europäischen Identitätskriterien weitestgehend dem resistent ist. Aber das ist ein anderes Thema. Die ersten, die sich dafür interessieren, für die Frage, für den Buddhismus, sind Kolonialbeamte und Missionare. Überhaupt, dass es sowas gibt wie Sanskrit-Studien, ist eine Sache, die nicht zuletzt von den Engländern herrührt, und zwar mit dem ganz einfachen Motiv, dass wenn man die Asiatic Society of Bengal wird gegründet, unter der Voraussetzung, dass eine Formulierung, die Warren Hastings, damals Gouverneur von Indien, gibt, dass wenn man die heiligen Schriften der Inder kennt, dass man dann die Inder im Rahmen ihrer eigenen Gedanken besser steuern und kontrollieren kann. Also es geht nicht um Interkulturalität im Dialog, sondern es geht darum, eine bessere und adäquatere Form von Herrschaft zu finden, die aber den kulturellen Rahmen der Inder relativ intakt lässt. Relativ, weil, wie man weiß, hat die englische Kolonialherrschaft also ja sehr viel zerstört in Indien. Charakteristischerweise ist es auch ein Kolonialbeamter, der Brian Houghton Hodgson, der im Nepal stationiert ist als Jurist und sich einfach so interessiert, der findet dann einen alten Buddhisten, der ihm hilft, die Manuskripte, die er sucht, zu finden und ihn auch unterrichtet im Buddhismus. Und er hört sehr weitgehend auf ihn, packt dann diese Manuskripte zusammen und schickt sie nach Europa. Schickt sie vor allem nach Frankreich, aber auch nach England. Und da gehen jetzt die Indologen und Religionswissenschaftler an die Texte. Während diese Kolonialbeamten, also Hodgson ist nur einer, es gibt auch noch andere, Spencer Hardy und so, die heute als wichtige Quellen dienen, weil sie Aspekte erschließen, die den Indologen der zweiten Generation oder der zweiten Schicht nicht mehr wichtig waren. Weil die europäischen Indologen und Religionswissenschaftler, die sehen nur die Texte. Die sehen nicht mal nur die Texte, sondern die sehen überhaupt nur Sanskrit-Manuskripte und maximal Pali-Manuskripte. Das heißt, Kommentare in einheimischen Sprachen werden vernachlässigt. Ganz am Anfang werden noch Kommentare aus einheimischen Sprachen gelesen, also aus den verschiedenen indischen Sprachen oder auch aus singalesische Kommentare etc. Aber man entziffert die Texte und macht sich mit den Texten selbstständig, mehr oder minder. Wobei festzustellen ist, dass dieser frühe Buddhismus von den Religionswissenschaftlern und Indologen bereits als ein Text konstruiert wird oder als ein Gebäude konstruiert wird, das ein neues Legitimationswissen bereitstellen kann. Man konstruiert, und das ist erstaunlich, den frühen Buddhismus als Texte ohne Ritual. Obwohl eigentlich die ersten Texte, die überhaupt Europäer aus dem buddhistischen Raum erhalten haben, Ritualtexte sind, über Mönchsordinationen etc. Und die wurden auch übersetzt, aber die hat niemand wahrgenommen. Erst in dem Moment, in dem der Buddhismus als Text ohne Ritual, das heißt ohne Kirche, ohne Hierarchie etc. etc. konstruiert wird, weil das nämlich Indologen tun, die in Europa sitzen und die Texte lesen und den Sitz im Leben, wie man so schön sagt, dieser Texte nicht berücksichtigen, entsteht dann der Buddhismus als eine Möglichkeit, eine Alternative zu dem brüchig gewordenen Legitimationssystem zu finden, das da ist.